Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mediale Inhalte, Bindestrich Konkurrenz zum Schulbuch. Eigentlich, aber das ist eigentlich noch viel besser, ist das Thema unserer Podiumsdiskussion oder sind Open Educational Resources als Konkurrenz zum Schulbuch. Ganz kurz die Frage, dann haben, bevor ich das Podium vorstelle, wer von Ihnen und von euch weiß überhaupt, was Open Educational Resources sein sollen? Schon mal gehört? Ja. Also ein, da geht's dem Publikum quasi genauso wie vielen Lehrerinnen und Lehrern, für die das vor allem ein Thema ist, dass es ein sperriger englischer Begriff ist. Ich würde es mal kurz übersetzen. OER sind freie Bildungsmaterialien. Und wir wollen uns darüber unterhalten, ob diese freien Bildungsmaterialien, die nämlich sozusagen zur Weiterverwendung gekennzeichnet sind, eigentlich die Zukunft sind eines Bildungsverständnisses, in dem Lerninhalte nicht nur abgedruckt in einem Schulbuch lizenziert sind, sondern der Öffentlichkeit, anderen Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stehen und damit auch Bildung weiterentwickelt werden kann. Neben mir auf dem Podium sitzen Dr. Klaus Paffrath. Er ist Vertreter der Bildungspolitik in Thüringen, sozusagen dem Thüringer Bildungsministerium. Zu meiner Linken sitzt Gregor Schulz vom Cornelsen Verlag. Und wir werden als dritten Mitdiskutanten demnächst, hoffe ich, Thomas Hauptner von einem Leipziger Start-up begrüßen, der also vor einigen Jahren mit drei Freunden eine Firma gegründet hat und versucht, über diese freien Bildungsmaterialien auch Geld zu verdienen. Da unsere Präsentation jetzt nicht so klappt, schließe ich an meine Vorstellung gleich nochmal noch zwei, drei Worte zu OER an. Mein Name ist Anja Neubert. Ich bin weder im Verlag tätig, noch im Bildungsministerium, noch habe ich ein cooles Start-up gegründet, sondern ich arbeite an der Universität Leipzig und mein Kerngeschäft ist die Ausbildung von zukünftigen Geschichtslehrern. Und deswegen, ich bin nicht ganz neutral, was eine Moderation eigentlich sein sollte, denn meine Studenten und ich, wir produzieren selbst freie Inhalte. Das heißt, wir haben versucht zu sagen, Prüfungsleistungen in der Uni von Lehrern, die also Ideen haben, die sollen nicht in der Schublade verschwinden. Und das ist das Prinzip von OER, sondern die Ideen von meinen Studierenden kommen, die stellen wir online und die sollen Ideen und Impulsgeber sein, vielleicht für Unterricht von Lehrern und Lehrerinnen, die das veröffentlichen, anpassen, verändern. Ganz kurz, bevor wir dann in die Diskussion kommen, was ist OER? Ich habe jetzt keine Präsentation, aber mal kurz die Bitte, den Beamer anzumachen. Und in Ermangelung meiner Präsentation habe ich einfach mal ganz schnell ein Bild der Leipziger Messe aufgerufen. Wer das lesen kann, das ist also ein Bild von Wikipedia und eigentlich kann man da ganz schön erklären, was OER sein kann. Dieses Bild wird bei Wikipedia lizenziert unter einer, ich zeig's mal ganz kurz, CC BY SA 3.0 Lizenz. Ganz viele Leute nutzen Wikipedia, aber haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, was das Tolle an Wikipedia eigentlich ist. Derjenige, der das Bild hier eingestellt hat, erlaubt allen Menschen auf dieser Welt, also auch Ihnen und euch, dieses Bild zu benutzen, zu verfremden, vielleicht eine Unterrichtseinheit zur Messe oder zur Wirtschaft in Leipzig damit zu gestalten. Das heißt, dieses Bild ist sozusagen ein Atom, das kleinstmögliche OER. Also damit könnte man hergehen und Bildungsmaterialien produzieren. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür rausgesucht, was nicht OER ist. Aber, Herr Schulz, ein Beispiel könnte sein, ein Bild, das jemand von Ihnen, ein beauftragter Fotograf gemacht hat, und das finde ich in einem Cornelsen Schulbuch von der Leipziger Messe. Das wäre höchstwahrscheinlich nicht OER. Ja. Der Vertreter des Thüringer Kultus, der ist eigentlich sozusagen fast ein Vorreiter. Die produzieren nämlich selbst OER in Thüringen. Und deswegen meine erste Frage an Herrn Paffrath. Sie haben vorhin im Vorgespräch den Hashtag offene Welt benannt. Also warum produziert oder wie engagiert sich überhaupt das Thüringer Kultusministerium in Sachen OER?
Ich mich da nicht mit fremden Federn schmücken, weil nicht das Ministerium diese OERs produziert, sondern unser TILM, das ist das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien in Bad Berka. Die haben eine fast einzigartige Mediothek, also schreibt sich mit O, Mediothek, geschaffen mit über 5200 Lernobjekte. Das können Filme sein, das können Arbeitsmaterialien, Arbeitsblätter sein, Dokumentationen, die dann im Unterricht eingebaut werden können, und über 32.000 Einzelmedien, die auch wiederum didaktisch aufgearbeitet sind, urheberrechtlich geprüft worden sind. Und diese Inhalte, die dort im TILM geschaffen werden, die sind einmal von dem Team des TILMs, das sind Mitarbeiter dieser Einrichtung oder von beauftragten Lehrkräften oder von Kooperationspartnern geschaffen worden und zur freien Verfügung für Thüringer Lehrkräfte in die Mediothek eingestellt worden. Über 300 Kooperationspartner, das kann man dann nochmal auf der Seite des TILM unter Mediothek nachlesen, wer sich alles dahinter verbirgt. Das ist natürlich eine Fülle von Unterrichtseinheiten, die auf unterschiedlichem Wege zustande kamen. Einmal, wie eben geschildert, Mitarbeiter, Lehrkräfte oder diese Kooperationspartner. Dann können es auch ganz einfach Tafelbilder sein, die mit einer Klasse im Unterricht auf dem Whiteboard entstanden sind und die die Beteiligten so überragend finden, dass sie nochmal nachgearbeitet werden. Aus der Handschrift werden dann Druckbuchstaben, aus Grafiken, die werden auch nochmal überarbeitet, dass das hinterher aussieht wie eine Seite eines Schulbuches. Das kann man dann wiederum einstellen als Lernobjekt, dient dann wiederum für andere Lehrer, wenn sie sagen, ach ja, das ist ja schön entwickelt, das kann ich bei mir in Unterricht einbauen. Oder die Schüler, die krank zu Hause geblieben sind, können natürlich anhand dessen den Unterrichtsstoff sehr gut nacharbeiten. Warum machen wir dies? War ja auch eine Frage. Nun, zum einen gibt es den Druck der Eltern und der Schüler, die sagen, wir sind mittlerweile im digitalen Zeitalter angekommen. Sie haben ja auch Berufsorientierung. Gerade gestern traf ich auf Lehrer, die haben gesagt, wir haben mit unserer Klasse betriebliche Einrichtungen, Handwerksbetriebe besichtigt und wir waren überrascht, dass der kleine Schreinerbetrieb oder Schlossereien, dass an jedem Arbeitsplatz mittlerweile ein Computer steht und der genau die passfertige Produktion überwacht, auf ein Zehntel Millimeter genau. Und da muss natürlich die Arbeiter, die Arbeiterin, die dahinter steht, mit der Bedienung dieser Maschine über CAD oder über die computeranimierte Produktion Bescheid wissen. Und da kann man nicht erst ankommen als Schulabsolvent mit dem Hinweis, naja, ich habe eigentlich nur analog gearbeitet und den Computer kenne ich nur, naja, vielleicht von zu Hause oder von meinem Smartphone, aber ansonsten habe ich keine Berührungspunkte damit gehabt. Also wir müssen auch unsere Schüler fit machen für die Zukunft, für das digitale Zeitalter, auch wenn es uns Älteren vielleicht nicht immer gefällt, weil wir ganz anders sozialisiert worden sind.
Okay, also Sie hatten genannt den Grund, das ist ein digitales Angebot. Ich würde an der Stelle ganz kurz einhaken, dass das ein Missverständnis auch oft ist. OER sind nicht automatisch digital. Also ich kann Ihr Argument verstehen und das ist auch löblich, aber weil ja auch viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Ich war zum Beispiel jetzt am Stand der Bundeszentrale Politische Bildung. Und die haben zum Beispiel ihre Hefte, die dort veröffentlicht werden, die stehen alle unter einer Creative Commons Lizenz und wir können es sehen, anfassen, es ist nicht digital. Also ich wollte gern darauf hinweisen, dass der Unterschied nicht analog digital ist, auch nicht komplex und wenig komplex. Wir hatten das Beispiel dieses Bildes, das kann auch schon OER sein, sondern der Unterschied, und da komme ich zu Thomas Hauptner, ist, der sagt nämlich auf der Homepage von diesem Startup steht dort, Bildung ist zum Teilen da. Achtung, wir glauben an gemeinschaftliches Handeln und, das wird alle Lehrer freuen, wir glauben an jeden einzelnen Lehrenden. Also warum macht Tutori OER? Ist vielleicht ein ganz anderer Grund als ausschließlich dieses Digitale. Und noch eine persönliche Frage, Thomas, weil ihr an alle Einzelnen glaubt und auch gemeinschaftliches Handeln fördert, ihr seid also die guten Menschen der digitalen Bildung oder was?
Sehr gut. Sehr Steilvorlage. Ja, hallo erstmal, ich bin Thomas Hauptner. Sorry für die Verspätung. Ich war noch bei meiner eigenen Präsentation. Freue mich jetzt, dass ich hier sein kann. Ich bin Geschäftsführer und Mitgründer von Tutori.de. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, was wir machen, damit das so im Frame ist. Okay. Also Tutori ist tatsächlich ein OER-Editor. Sprich, man kann mit Tutori im Web Arbeitsblätter erstellen und Dokumente und davon jeden einzelnen Bestandteil mit einer offenen Lizenz versehen. Und wir haben den Algorithmus so entwickelt, dass er die Lehrkräfte oder die Personen, die damit arbeiten, auch unterstützt, zu verstehen, muss ich die Lizenz dran machen oder nicht? Handelt es sich um eine Schutzfähigkeit oder nicht? Wie gehe ich vielleicht mit dem Sammelwerk um und so weiter und so fort? Und als das haben wir auch schon Awards gewonnen tatsächlich beim OER-Festival und sind da schon seit 2 Jahren jetzt am Start mit. Und das steht auf unserer Website so, wie das gerade zitiert wurde, weil wir natürlich an jeden Einzelnen glauben wollen und müssen und das auch sozusagen als ein Ideal sehen tatsächlich, denn idealerweise geht ein Lehrer, eine Lehrerin aus der Ausbildung heraus und kann Unterrichtsmaterial selber machen. Der große Verdienst von den Verlagen ist tatsächlich, dass das nochmal vereinfacht wird, dass man hingehen kann, ein Schulbuch verwenden kann, eine didaktische Progression dahinter liegen hat, die man sich nicht selbst erarbeiten muss. Aber von der Idee her ist der Lehrer in seiner Klasse allein, ja, und standardmäßig ist er das wirklich. Also es gibt noch nicht so viele Kooperationen tatsächlich zwischen den Lehrern, es gibt noch nicht so ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Deswegen sagen wir, OER ist deswegen wichtig, weil es die Leute A zusammenbringt und B den Einzelnen tatsächlich in Fokus bringt, nämlich in seinem Handeln als Schöpfer von Unterrichtsmaterial. Und wenn er das freigibt und das unter einer offenen Lizenz tut, dann ist das ja quasi auch permanent offen. Das heißt, er hat nicht irgendeine spezifische Nutzungsbedingung angehegt und gesagt, dass das mache ich jetzt so und damit irgendwas vielleicht Intransparentes bereitgestellt, sondern er nimmt eine Creative Commons Lizenz, er nimmt eine sozusagen eine OER-Lizenz und die ist für alle nachvollziehbar, die ist ja transparent. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen Faden verloren. OER baut darauf auf, dass es Einzelpersonen gibt, die sagen, ich möchte das machen, ich möchte es offen lizenzieren, weil es im Vergleich zur herkömmlichen Gestehung von Unterrichtsmaterial, nämlich über Verlage, noch keine Struktur gibt, wirklich, wie OER irgendwo hinkommt. Außer zum Beispiel in, würde ich jetzt fast sagen, so Leuchtturmprojekten, wenn der Tilm das selbst macht sozusagen. Ich kenne das von einigen anderen Bundesländern, wo das auch passiert. Und es sind aber sehr zum Teil in sich geschlossene Systeme. Und meistens von der Warte so geschlossen, dass die Lehrer gar nicht wissen in Baden-Württemberg, dass Thüringen sowas macht, vice versa, weil es einfach auch keine Überlegung gibt, sich darüber sozusagen, also der einzelnen Person sozusagen, dazu gucken. Manche tun das, weil sie auf Suche nach Material sind, dann finden sie eine Word-Datei und das ist natürlich alles sehr, man könnte sagen, messy. Ja? Da ist noch viel Einzelarbeit zu leisten sozusagen. Das ist nicht so schön aufgearbeitet, wie man das sozusagen handfertig bekommt von einem Verlag. Und deswegen ist es entscheidend, dass halt Einzelpersonen da stark mitmachen und die Institutionen vor allen Dingen eben auch. Und wir. Okay,
jetzt hast du die Frage nach der Gutmenschentum und so nicht beantwortet, ist aber auch okay.
Ich bin auf jeden Fall Gutmensch.
Ich auch. Also wir haben ein zweites Argument eigentlich gehört, neben dem digitalen Angebot ein Verständnis von Bildung, das also offen ist, beziehungsweise daran glaubt, dass eine Unterrichtsidee eines Lehrers vielleicht sogar durch einen anderen Lehrer noch verbessert werden kann oder verändert werden kann. Also sozusagen Teilhabe, Gemeinschaft teilen, also dieses Thema auch, was Internet möglich macht, Partizipation, gemeinsam Dinge weiterentwickeln. Und das ist ja ein sehr innovativer Gedanke von Bildung. Das ist auch der Grund, warum wir es zumindest thematisieren in der Lehrerbildung, weil es doch noch auch in den Studentenköpfen oft Studierende gibt, die sagen, na, das Arbeitsblatt habe ich gemacht, da saß ich 5 Stunden dran und warum soll ich das jemandem anderen geben? Also genau das ist vielleicht nicht das Bildungsverständnis von in 20 Jahren. Also ein zweites Argument. Jetzt habe ich das so ein bisschen polarisierend schon angekündigt. Natürlich ist Cornelsen, sind das jetzt nicht die Schlechtmenschen. Ich habe sogar heute gehört, dass selbst auch Cornelsen schon OER produziert hat, nämlich eine Publikation. Aber ist natürlich klar, und da das kommt auch mit diesem Titel Konkurrenz zum Schulbuch, zum Ausdruck. Das Lehrbuch ist deswegen auch immer noch, denke ich, Leitmedium in Schulen, weil es natürlich A, auf Lehrpläne orientiertes Material zur Verfügung stellt und weil es B, qualitätsgeprüft oder Prüfung voraussetzt bzw. unterstellt. Das heißt, ist aber also sozusagen dieser Status Schulbuch als Leitmedium, ist das schon fast, gehört das schon fast der Vergangenheit an oder wie positionieren sich Verlage wie Cornelsen, deren Material man ja nicht direkt verändern und weiterentwickeln kann?
Zunächst bin ich ja froh, dass wir nicht ganz in die Ecke gestellt werden, der schlechten Menschen. Vielleicht generell dazu einige Ideen. Wir als Verlag, und da spreche ich jetzt nicht nur für den Cornelsen Verlag, sondern ich denke für alle Bildungsverlage, wir haben im Kern gemeinsames Interesse. Wir wollen gute Bildungslösungen anbieten. Wir sehen uns schon lange nicht mehr als rein Schulbuchverlag. Sicher werden im Kern noch sehr viele Schulbücher gekauft, weil sie einen hohen Nutzen auch haben der konkreten Unterrichtssituation. Wir bieten aber seit vielen, vielen Jahren auch ergänzende Angebote, digitale Angebote. Also jedes Schülerbuch, was bei uns veröffentlicht wird, hat gleich ein digitales Äquivalent mit dabei. Und Herr Paffert und ich haben zuvor darüber gesprochen, diese digitalen Angebote erhalten natürlich zunehmend auch Einzug in die Schulen. Wenn Sie mich fragen nach meiner Meinung zu OER, ich finde das sehr, sehr wertvoll. Es sind, denn die Grundidee, so wie ich sie zumindest auch interpretiere, ist letztlich ja auch allen Schülern Zugang zu Bildungsmaterialien zu ermöglichen. Einerseits, und ich finde, das ist eine super Grundidee, die ich als Verlagsvertreter einfach nur stützen kann. Das, was wir treiben bei uns, auch im Sinne einer Wertschöpfungskette, ist die Zusammenarbeit mit vielen Autoren, mit vielen Herausgebern. Das heißt, dieses Kollaborative im Sinne von, was macht eigentlich ein gutes Bildungsmedium, findet bei uns auch statt. Momentan sind wir darauf angewiesen, weil wir letztlich diese Entwicklung vorfinanzieren, wir immer in Vorleistung gehen und letztlich nur auch hoffen können, dass wir dann unsere Produkte auch verkaufen, sind wir quasi adaptiert an das, was im System Schule möglich ist, auch im Rahmen der Finanzierungsströme. Wir können uns gut vorstellen, dass das irgendwann auch mal anders funktionieren kann. Es gibt erste Beispiele dafür, wo OER-Projekte gefördert wurden. Beispielsweise das MBUK Geschichte, was es gibt, mit dem Schwerpunkt russlanddeutsche Kulturgeschichte, ist finanziert worden, ist denn quasi als OER-Lizenz veröffentlicht worden. Wir wissen auch, dass diese Materialien intensiv genutzt werden. Weil das ein browserbasiertes Angebot ist, werden die Inhalte entnommen, werden erweitert, verkürzt, angereichert. Ich finde, das sind ganz tolle Möglichkeiten, aber eben unter dem Aspekt einer gesicherten Finanzierung, um eine Mindestqualität dann auch herzustellen. Und in dem Sinne erlebe ich momentan OER-Angebote im Kern als doch stark ergänzende Angebote zu insgesamt vorhandenen Lehr-Lernsystemen, die natürlich auch eine Bedeutung haben.
Vielen Dank. Ich würde mal ganz gerne nochmal in die bildungspolitische Schiene. Wir hatten ja jetzt eigentlich ein drittes Argument gehört, das wollte ich nochmal gerne unterstreichen. Neben Digitalisierung, neben Bildung ist für alle da und wird geteilt, ist ein drittes Argument, Sie hatten gesagt Teilhabe, also die Möglichkeit zu individualisieren. Ein OER-Material ermöglicht eigentlich einem Lehrer auch zu sagen, das Arbeitsblatt in Gänze gefällt mir nicht oder hier ist eine Gruppenarbeit vorgesehen, für mich kommt die aber nicht in Frage, weil ich 30 Schüler habe, ich mache aus der Gruppenarbeit eine Partnerarbeit und das kann ich deswegen als Lehrer machen, weil es frei ist. Ich darf es also verändern. Kann ich erstmal, wie viel Prozent sind es bei einem Schulbuch? 12% darf ich kopieren. Ja. Ich habe eine Frage, also ich habe nochmal verglichen in Sachsen, ich schimpfe immer ein bisschen, wie da die Entwicklung ist und da fand ich auch Leuchtturmprojekt in Thüringen. Ich zitiere mal, es erfolgt ein weiterer Ausbau der Mediothek des Thüringer Schulportals in Zukunft in der aktuellen Digitalstrategie im Land Thüringen. Lernobjekte in Form von Open Educational Resources zu allen Unterrichtsfächern für Thüringer Lehrkräfte anzubieten. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass die ausschließlich OER produzieren, sondern eigentlich auch die Frage klären müssen zukünftig, was ist eigentlich unsere Strategie, OER zu fördern? Wollen wir auch solche Startups fördern wie Tutori? Wie arbeiten wir mit Verlagen zusammen? Wie finden wir eigentlich langfristige, nachhaltige Geschäftsmodelle? Weil bis jetzt baut sich das doch sehr stark auf so eine Graswurzelbewegung auf von Leuten wie ich oder anderen, die von unten sozusagen davon überzeugt sind, dass OER wichtig sind, aber das unentgeltlich machen. Also wie kann sozusagen die Finanzierbarkeit, aber auch die Qualitätssicherung da vielleicht sichergestellt werden? Was sind da die Ideen in Thüringen?
Sind es verschiedene Themen, Qualitätssicherung oder wie finanzieren wir diese Start-ups oder sonstige Unternehmungen? Wir sind natürlich ein Ministerium, wir sind in der Administration tätig und wir können nicht mit unserem Etat Start-ups finanzieren. Wir betreiben aber keine Wirtschaftsförderung. Also können wir nur beobachten und sagen, wir haben einen Lernmittel-Etat, den setzen wir für Lernmittel ein. Lernmittel sind ja immer schon die klassischen Schulbücher gewesen. Wir haben aber auch die Erweiterung bei uns im Schulgesetz vor, dass wir sagen, wir finanzieren in Lernmittel und digitale Medien. Der Begriff ist dann sehr weit gefasst, aber wie gesagt, Sie bereiten, sagen ja auch, OER sind auch die Printmedien. Jedenfalls können wir nur in Lernmittel finanzieren, die dann den kompletten Lehrplan eines Schuljahres abdecken. Solche anderen Medien, die werden immer nur punktuell möglicherweise bestimmte Unterrichtsthemen beleuchten, können aber nicht den gesamten Lehrplan abbilden, also können wir ihn nicht mit finanzieren. Das wären dann Monografien, die im Deutschunterricht wie ein Roman mal angeschafft werden, aber ist es nicht das klassische Schulbuch. Wenn Unternehmen da sind, die sagen, wir haben jetzt eine digitale Variante, ein E-Book und damit lässt sich der Lehrplan abbilden, dann ist es genauso im Klassensatz erwerbbar über das Schulbudget, was wir dann den Schulen zuweisen nach dem Pro-Kopf-Etat, wie jedes andere klassische Schulbuch auch. Sie haben eben dankenswerterweise gesagt, das Schulbuch ist immer noch das Leitmedium und das sehe ich auch noch so. Das ist genau wie Tagesschau und als Leitnachrichtensendung im Vergleich zu den munteren Abspiellokalsendern, die mal so 2 Minuten Nachrichten bringen. Wir wissen, dass bei den Schulbüchern die Didaktik ganz genau kontrolliert und zusammengesetzt dann das Schulbuch ergeben. Da sind Didaktiker, sind Professoren, Wissenschaftler, die sich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Ein Pool von Wissenschaftlern oft, die gemeinsam dann ein Schulbuch erschaffen haben. Da steckt natürlich eine geballte Kraft dahinter, die der andere, der im stillen Kämmerlein sich irgendwelche Seiten zusammenbastelt, erstmal bringen muss. Die Verlage behaupten sich ja in 16 Bundesländern mit den unterschiedlichsten Lehrplänen. Die sind natürlich irgendwo auch mal, haben eine große Überdeckung, aber es gibt doch die ein oder anderen Eigenarten. Auch darauf wird Bezug genommen. Das ist natürlich alles kostenträchtig, hat ihren Preis, aber hat auch Qualität. Die Qualitätskontrolle von OER, wir haben jetzt nochmal im Vergleich zum Schulbuch. Das Schulbuch wird durch uns genehmigt. Die Genehmigung sieht aber relativ pauschal aus. Es gibt Bundesländer, die geben das nach draußen. Die haben ihre Professoren, die bekommen den Prüfauftrag und sollen ein Schulbuch genehmigen. Ein sehr strenges und auch wiederum sehr kostenintensives Verfahren, das sich dann der Schulbuchverlag unterziehen muss. Wir kontrollieren nur anhand des Lehrplans, ob alle Themen eines Lehrplans auch im Schulbuch ihren Niederschlag finden. Und wenn das bejaht ist, wenn ansonsten auch noch ein formularmäßiges Blatt ausgefüllt wird vom Verlag, dass der sagt, das hat auch alles mit der Verfassung seinen Einklang, dann wird es genehmigt mit einem moderaten, mit einer moderaten Gebühr, die dann erhoben wird. Wir überlegen aber auch, das Genehmigungsverfahren ganz abzuschaffen und nur noch ein Schulbuch, was beantragt wird, zuzulassen. Und dann kommt das automatisch in den Schulbuchkatalog, der von uns jedes Jahr neu erstellt wird. Und dann liegt es an der Lehrkraft, die sich ja bündelt in den Fachkonferenzen einer Schule, zu sagen, wir nehmen jetzt für das Schuljahr in den bestimmten Fächern dies und das Schulbuch. Denn da vertrauen wir auf die fundierte Ausbildung der Lehrkraft, dass sie einschätzen kann, welches Schulbuch jetzt für uns am besten geeignet ist, die Schülerinnen und den Schüler im nächsten Schuljahr zu begleiten oder darauf aufbauend auf einer Serie von Büchern eine ganze Stufe oder bis zum Abitur zu führen. Das wird immer wieder kritisiert bei OER. Ja, da steckt ja keine Kontrolle dahinter. Jeder hat Zugang dazu. Der Lehrer bringt das ohne Prüfung durch das Ministerium in den Unterricht ein. Ja, das hat er immer schon gemacht, die Lehrkraft. Die Lehrkraft schneidet Zeitungsartikel aus, und verbreitet die ja auch im Unterricht und sagt, wir wenden uns heute mal einem tagesaktuellen Thema zu, da habe ich folgende Quelle gefunden, da wird darüber diskutiert. Da gibt es keinen dahinter, der prüft, ist das überhaupt sachgerecht, kann ich das einem 12-Jährigen zumuten, über syrische Bürgerkriegsverhältnisse zu berichten mit schrecklichen Szenarien. Das muss alles die Lehrkraft einschätzen, dazu ist sie ausgebildet und auf diese Ausbildung bauen wir.
Also spricht im Prinzip ja nichts dagegen, dass Lehrer OER produzieren. Also diese Frage der Qualitätskontrolle, ehrlich gesagt, sehe ich immer auch ein bisschen vorgeschoben. Als ja, wir hatten auch gerade darüber gesprochen, man kann auch durchaus Schulbücher hernehmen und deren didaktische Qualität hin und wieder an konkreten Aufgaben zu Rate ziehen. Und am Ende, da haben Sie recht, ist das ja Aufgabe der didaktischen, pädagogischen Fachkraft. Bei Thomas Hauptner sieht das ja so aus, da stellen oder bei Tutori stellen ja Lehrer, die ihre Arbeitsblätter entwickelt haben, diese online zur Verfügung unter dieser Lizenz. Kannst du aus Erfahrungswert Hinweise von anderen Lehrern zur Qualität? Gibt es da eine Qualitätsdiskussion? Also wie sozusagen diese Selbstbereinigung, findet die da auch statt? Ja, oder wie siehst du das?
Also eine Selbstbereinigung in dem Sinne natürlich nicht, weil ich kann zwar hingehen und kann melden, dass das Arbeitsblatt sowas wie ein Testdokument ist oder dass es da urheberrechtliche Probleme gibt oder Jugendgefährdung oder was auch immer. Das kommt aber also so gut wie gar nicht vor. Es ist aber auch wirklich eine Frage von Infrastruktur. Das heißt, wenn ich einem Lehrer niedrigschwellig anbieten möchte, etwas zu kritisieren oder einen Hinweis zu geben, dann muss ich ihm auch die Plattform dafür geben. Und bei uns ist es aktuell so auf Tutori, man kann einfach noch keinen Kommentar dran schreiben. Das heißt, wenn es Feedback gibt, dann ist es meistens so, dass die Lehrer das Arbeitsblatt nehmen, was sie gerade veröffentlicht haben, die posten das auf Twitter und fragen dann ihre Kollegen, ist das so gut oder ist das so nicht gut? Und das ist ziemlich cool, das ist vor allem für uns cool, weil dadurch wird es automatisch in die sozialen Medien gebracht und die meisten Lehrer, die das machen, die haben es auch wirklich drauf. Also für mich sehe ich, wenn die da was gemacht haben, das ist wirklich richtig cool und gut gemacht und gut designt tatsächlich auch. Das ist mit Tutorial schon recht leicht, aber es ist halt trotzdem nochmal Mühe extra, wenn man sehen kann, okay, hier ist wirklich ein grafisches Fundament dahinter. Und die lassen sich darüber quasi Feedback geben. Wir wollen das natürlich auch einführen. Der Punkt ist einfach, dass für OER es überhaupt noch keinen Common Sense gibt darüber, was ich da jetzt wirklich an Qualität festlegen kann. Denn der Qualitätsentwicklungs- oder die Qualitätsmaßgaben, die dem Ministerium zugrunde liegt, die sind ja wirklich ganz unterschiedlich durch die einzelnen Länder. Berlin zum Beispiel nimmt überhaupt gar keine Prüfung vor von Unterrichtsmaterial. Von denen könnte man nicht lernen, wie sie es machen. So, von Sachsen würde ich sagen, zum Beispiel, da können wir auf jeden Fall die Kommission fragen, die die Religionsbücher prüft, weil die sind da sehr, oder Ethikbücher, die sind da sehr hinterher halt. Ne? Aber zur gleichen Zeit, wer setzt sich denn hin und macht diese Prüfung? So, ich weiß von anderen Plattformen, von Teachers zum Beispiel, da sind es halt Lehrkräfte, die machen das quasi ehrenamtlich, die kriegen reingespült ins System, hier wurde jetzt was, soll jetzt was veröffentlicht werden. Das hat in dem Fall auch keine offene Lizenz, wie wir von Teachers wissen. Die sind einfach nicht da, das sind einfach normale Nutzungsbedingungen, die da unterschrieben werden und es wird natürlich trotzdem geprüft, aber eben ehrenamtlich. Und die werden da wahrscheinlich irgendeinen Prozess haben. Und für OER wäre der Prozess auf jeden Fall ein Stück anders, weil ich muss ja auch die rechtlichen Grundlagen überprüfen. Ich müsste eigentlich hingehen und Teile des Textes im Web suchen, ob ich die nochmal finde. Und im Idealfall habe ich eine Maschine, die durch alle Schulbücher, die jemals veröffentlicht wurden, geht und den Text abgleicht oder die Bücher abgleicht. Das wäre natürlich vorausgesetzt, wir haben sowas. Das gibt es faktisch nicht. Weil da müsste man quasi, das wäre eine schöne Sache, auch insgesamt für Verlage, wenn man sozusagen eine Datenbank hätte, die sozusagen durchsuchbar ist von einer künstlichen Intelligenz oder von einer nicht künstlichen Intelligenz und wo man sowas schnell prüfen kann. Das kann in Sekundenbruchteilen zum Teil erfolgen. Und wer weiß, ob sowas kommt. Faktisch aber gibt es mehrere Stufen von Qualitätsgestehung. Das heißt, da gibt es eine didaktische, es gibt die rechtstechnische, es gibt die gestalterische und es gab auf jeden Fall noch eine vierte. Und diese vier zu betrachten, das kann man unterschiedlich tun, weil jeder hat unterschiedliche Kompetenzen. Der eine kann sehr schnell nachprüfen, ob irgendwas rechtlich Sinn macht, weil er die Routine dafür hat. Der andere kann sehr schnell nachprüfen, ob das didaktisch Sinn macht. Und wir forschen da quasi noch tatsächlich. Also wir sind noch auf der Suche danach, was ist eine gute Möglichkeit, vor allen Dingen, weil wir die Lehrer, die was veröffentlichen, auch davor bewahren wollen, dass es so eine pauschale Kritik gibt, wie ich sie zum Teil in Foren erlebe, wo Lehrer irgendwas hochstellen und reinladen, wo dann so ganz also wirklich Quatsch erzählt wird tatsächlich oder Unterstellungen getroffen werden, leider, an das Material und was es nicht kann und da wird immer häufig die eierlegende Wollmilchsau auch gesucht und das kann OER nicht leisten, das können einzelne Lehrer nicht leisten und das wollen wir natürlich vermeiden, dass sowas, so ein Gefühl auch davon aufkommt und deswegen ist es uns dann zukünftig auch wichtig zu schauen, Wie kann man das entsprechend gewährleisten, dass das oder überhaupt das mal ermöglichen, dass da eine Qualitätskontrolle stattfindet, die für alle gut ist. Ja? Und so Bewertungssternchen oder sowas wird es dann einfach nicht tun, ja? Weil ein Bewertungssternchen immer von sehr individuellen Klassensituationen ausgeht und für den einen mag das ein gutes Material sein, der gibt 5 Sternchen, für den anderen gar nicht, und warum sollte er dann 1 Sternchen geben? Ja? Und das heißt, der Kontext ist enorm entscheidend, und den zu kuratieren, den auch in der Software verfügbar zu machen, das ist nochmal das ist schon ein Stückchen Richtung Hexenwerk tatsächlich. Aber wir sind da dran. Was ich noch ergänzend sagen will, wegen der Geschäftsmodellfrage nämlich, denn die Prüfung von Material im Verlagsbereich ist ja ein Teil des Geschäftsmodells. Ich nehme ja sozusagen das als Verlag und setze den Qualitätsstempel drauf, und das ist Teil meines Verkaufspreises. Und bei uns ist es so, das Material kostet ja selbst nichts. Sprich, wir verkaufen einen Editor, und das OER selbst ist kostenlos verfügbar und hat insofern auch keinen Preis dran, mit dem man sagen könnte, wir nehmen das eingenommene Geld aus dem Verkauf von dem Material und prüfen es damit sozusagen im Vorhinein. Das geht faktisch nicht. Bei der Lehrer bei uns nur den Editor selbst bezahlt. Und vor dem Hintergrund wird über die Zukunft auch wirklich die Frage gestellt werden müssen, wie kann man diese Qualitätsprüfung auch für OER finanzieren, wenn es nicht rein ehrenamtlich und community-driven ist halt. Und in die Richtung wollen wir natürlich vorstoßen, aber im Endeffekt ist es für Sie auch eine zentrale Frage halt, wie kann ich das machen, außer wie kann ich eine gute Prüfung, wie kann ich eine gute Gestehung ermöglichen und dann auch sicher sein, das bleibt eine Weile so, wie kann ich das Original sichern, weil OER soll ja auch verändert werden. Wie prüfe ich dann die Version wiederum davon, weil wir sind ja dann wirklich richtig digital. Das heißt, es ist nicht mehr so geprüft, fertig, sondern was mit der Version danach? Also was ist, wenn wirklich mal jemand sagt, ich habe damit was kombiniert, was neu ist, was remixed, was halt geht, wie kriege ich das wieder zurück? Wer prüft das dann? Und so weiter und so fort.
Darf ich auch 2 Worte sagen zum Thema Qualität? Weil du hattest das gesagt, wir gelten als Teil unseres Geschäftsmodells, Qualitätssicherung, aber ich finde die Qualitätsdiskussion, man kann die auf verschiedener Ebene führen. Ne? Das ist an uns als Verlag ist es ein Anspruch, dass unsere Materialien qualitätsgesichert sind. Und das meint jetzt nicht nur fachliche Richtigkeit, sondern letztlich ja auch ist sichergestellt, dass Schüler damit wirklich gut lernen können. Ich finde es übrigens richtig, dass es in einigen Fächern Genehmigungsverfahren gibt nach wie vor. Die gibt es ja vor allen Dingen in den, wir nennen sie Gesinnungsfächern, sind meistens die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer gemeint. Also dass da auch quasi von staatlicher Seite nochmal geprüft wird, sind diese Werke entsprechend neutral, halte ich für einen ganz hohen Wert, den man so schnell auch nicht aufgeben sollte. Wenn man in Fächern wie Mathematik oder in den Fremdsprachen die Genehmigungsverfahren locker ansetzt, finde ich das völlig okay und in dem Sinne auch nicht so qualitätskritisch wie in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Was ich im Rahmen der OER-Diskussion auch als eine mindestens Qualitätskomponente sehe, ist auch im Rahmen der Kompetenzorientierung, die wir haben, ist das Bewusstmachen bei den Schülern, was dort eigentlich getan wird, wenn man selbst Urheber ist oder eben Materialien produziert. Denn ein ganz großer Nutzen der Geräte ist ja, dass man damit ja auch selbst produktiv werden kann. Und Schüler lieben das, selbst Medien zu erstellen. Und das sollte man mit allem stützen, was man kann. Und da finde ich zum Beispiel super, was ihr macht. Ich habe mir das gestern mal angeguckt, diese Dokumente, die es gibt, 40 Seiten, in denen sehr genau beschrieben wird, worauf muss man denn überhaupt achten. Was sind denn zum Beispiel Quellen, wo es CC-Lizenzen gibt? Das ist unheimlich toll, finde ich, weil das Bewusstmachen zu dem, was worauf muss ich eigentlich achten, auch worauf muss ich achten, wenn ich in meinen Beiträgen über andere spreche und so weiter. Also dem Schüler klarzumachen, was sind Kriterien auch für Veröffentlichungen. Das finde ich ganz, ganz toll und wird übrigens durch solche Angebote unglaublich unterstützt.
Das ist unter anderem, ich bin immer nicht ganz so neutral, auch aus meiner Erfahrung, das ist ja auch ein weiterer Grund, OER zu thematisieren. Zum einen im Fach Geschichte, also Fragen nach Urheberschaft, Quellenkritik, aber auch in Geschichte wird auch davon gesprochen, Geschichte ist gemacht, konstruiert, Wissen eben auch. Und da sind wir bei Kompetenzen. Also der Umgang mit OER hat was Kompetenzorientiertes, in dem eben zum Beispiel ein Lehrbuch wird ja oft verstanden als Wissensspeicher. Und das entspricht ja nicht einem Kompetenzverständnis, also dass Dinge angewendet, verändert werden. Ich glaube, das ist die große Chance bei OER, sowohl die Sensibilisierung für Urheberrecht, wie produziere ich, und auch ein Gefühl dafür, dass Bildung eben konstruiert ist. Sie hatten vorhin, ich habe es gar nicht so eng gemeint im Thema im Sinne von wir fördern Start-ups, sondern die Frage ist ja vor allem auch, wie kann es jetzt weitergehen, wie kann es sozusagen sowohl Qualität als auch die Bereitstellung von OER gefördert werden, und da gibt es unterschiedliche Konzepte, also von dem Konzept, wir machen gar nichts mit OER als Bildungspolitik, wir lassen das mal so laufen, es wird sich schon alles selbst regulieren. Zum Beispiel aber auch eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir lassen Schulbücher weiterhin zu und irgendwann, wie bei VG Wort, haben die einen gewissen Wert eingespielt, also die wurden benutzt, durch Evaluation, Umfragen kann man das feststellen, und dann ab einer gewissen Wertschöpfung sozusagen sind Verlage verpflichtet, die als OER freizugeben. Das wäre eine Variante. Eine andere Variante wäre, dass OER öffentlich ausgeschrieben wird. Dort können sich dann OER-Macher, aber auch die klassischen Verlage beteiligen. Oder eine Variante ist, wir werden ausgeschrieben, so OER-Rohlinge. Also es wird sozusagen eine Basisvariante produziert und jeder kann das dann anreichern mit Inhalten. Meine Frage wäre an Cornelsen, in welche Variante würden Sie sich, oder ist wahrscheinlich, dass sich Cornelsen beteiligt? Wie können Sie sich das vorstellen, wie in Zukunft sozusagen Schulbuch-OER-Produktion in Verbindung gebracht wird? Was ist da denkbar?
Ich glaube, wenn man diese Projekte angeht, müssen die Rahmenbedingungen von vornherein einfach klar sein. So aus den jetzigen Materialien heraus OER-Materialien zu machen, halte ich für fast unmöglich. Auch mit Blick auf unsere Autoren, denen gegenüber wir als Verlag natürlich auch verpflichtet sind. Denn letztlich haben wir ja auch nur die Nutzungsrechte für die Materialien, die erstellt wurden. Ich fände es aber super, wenn man sagt, ein Teil des Bildungsbudgets, was insgesamt zur Verfügung steht, zum Beispiel für Lernmittel, nutzt man für beispielsweise Ausschreibungen, sollte man sicher erstmal mit Pilotprojekten starten, wenn es darum geht, projektbezogen komplexe Aufbereitungen zu erstellen, die dann in den Schulen genutzt werden. Natürlich inklusive digitaler Medien. Und dann würde ich uns als Schulbuchverlag in der Rolle sehen, dass wir uns darauf bewerben, dass wir das machen dürfen. Zusammen mit Autoren. Und dann wird es spannend, was da passiert. Ich glaube, in Summe ist wichtig, dass die Vielfalt, die wir haben im deutschen Bildungssystem, erhalten bleibt. Dass wir nicht dahin kommen, weil das ist natürlich auch, finde ich, ein Risiko von OER, wenn man das jetzt zu sehr zentral entwickeln würde, dass es zu einer monothematischen Sichtweise vielleicht führt. Das heißt, der Wert, den wir momentan haben, dass es verschiedene Angebote gibt, dass die Lehrer letztlich auch frei entscheiden können über die Materialien, die sie nutzen, das sollte irgendwie erhalten bleiben. Ja, und dann muss man neue Regeln definieren, unter denen Bildungsmedien entwickelt werden. Also das wäre für uns überhaupt kein Ausschluss gehen, um daran teilzunehmen, und ich finde es sogar begrüßenswert.
Also das Beispiel in Norwegen wird ja immer wieder zitiert, da werden 20% dieses Bildungsetats, was Bildungsmedien betrifft, explizit für OER-Förderung verwandt. In Thüringen, wie könnte das in Zukunft aussehen? Ausbau dieser Mediothek, Ausschreibungen, OER-spezifisch oder nur noch OER, was ja dann schon die Vielfalt einschränken würde, dem stimme ich zu. Was hat Thüringen da für einen Plan in Zukunft?
Also geplant ist in der Sicht noch nichts. Wir haben ja auch die gesetzlichen Grundlagen im Schulgesetz verankert. Da muss man erstmal wiederum solche Öffnungsregelungen treffen. Wir haben gerade das Schulgesetz in der Novellierung. Da haben wir erstmal die Erweiterung, dass wir in Lernmittel und digitale Medien unsere Lernmittel, den Lernmitteletat investieren können. Aber darüber hinaus haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, Ausschreibungen durchzuführen. Ich denke mal, auch die Varianten, die Sie eben vorgetragen haben, das war, glaube ich, so ein Papier aus Nordrhein-Westfalen, die die verschiedenen diversen Varianten dargelegt haben. Ich halte das alles für einen sehr organischen, wachsenden Prozess, der sich da heraus entwickelt. Möglicherweise bleiben auch die Sparten einfach erhalten in den verschiedenen Verästelungen, und das macht den Markt nur interessanter. Man muss sich da gar nicht auf eine Variante festlegen, sondern sehen, wie entwickelt sich das Ganze. Das wird sich noch sicherlich noch weitere Äste werden daraus erwachsen. Und dann ist es wiederum an den Fachkonferenzen, an den Schulen, die dann entscheiden, welchen Weg sie gehen. Man kriegt immer wieder ganz interessante Entwicklungen mit, von denen man gar nichts gehört hat vorher. Wir haben ja die Seminarfacharbeit immer zu fertigen durch die Schüler. Und jetzt habe ich eine Schule getroffen, die sagt, wir machen direkt aus einer Seminarfacharbeit über My Book Machine, das ist auch so eine Variante, ein Buch. Und der Verfasser, der Schüler, kann das dann alles schön anordnen, hat ein Cover zur Auswahl, Schrifttypen, das ganze Layout entwickelt er und wird plötzlich aus der Seminarfacharbeit ein wunderschönes Buch, das kann er dann auch einstellen unter OER, wie auch immer, die Rechte dann vergeben werden, aber darauf verzichtet, da, den kann man Lizenzen. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, plötzlich als Autor dazustehen eines Werkes, das im Internet einsehbar ist. So. Und das ist natürlich auch ein ganz kreativer Prozess, der dann Mut macht zu weiteren Dingen, die dann der Schülerin oder dem Schüler noch einfallen wird. Und das ist ganz spannend für die Jugend. Und wir beobachten das erstmal, ohne jetzt lenkend eingreifen zu wollen, weil wir auch einmal die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Dann steht auch Wettbewerbsrecht dahinter, was uns auch hindert, jetzt zum Beispiel konkret mit einem Verlag so etwas anzustoßen, weil direkt an Wettbewerbsverzerrung gedacht wird von der Konkurrenzseite.
Mir ist gerade eine Frage eingefallen, vielleicht an Sie drei, weil ich bin da nicht so fit. Wenn jetzt ein Lehrer sagt, okay, ich werde jetzt auch zum OER-Vorkämpfer und ich produziere wie wild OER, kann er das überhaupt unter CC-Lizenz stellen oder ist er da dienstrechtlich gar nicht dazu befähigt? Ich weiß es gar nicht genau. Kann jeder Lehrer machen, was er will oder ist er in einem Dienstverhältnis? Und so weiter?
Naja, er agiert ja als Privatperson in dem Moment und das ist sehe ich vollkommen unkritisch. Ist ja letztlich die gleiche Frage wie jemand, der Arbeitsblätter mit Tutori erstellt, mit dem Werkzeug, nenne ich es jetzt mal, ist ja dann auch als Privatperson aktiv. Unsere Autoren sind ja auch im Rahmen ihrer Freizeit aktiv und nicht im Rahmen oder nicht als Amtsträger für uns unterwegs, was ja auch eine ganz wichtige Unterscheidung ist. Also in dem Sinne sehe ich das als sehr unkritisch an.
Also man muss ja differenzieren zwischen Privat- und Dienstrecht. Wenn er diese Unterrichtsmaterialien für den Unterricht herstellt und dann auch seinen Kollegen in der Schule oder im Landkreis oder in Thüringen zur Verfügung stellt, ist es Dienst. Dann ist das ohne Probleme von ihm im Unterricht oder in der Vorbereitung machbar und wird halt als Dienst verwendet, genauso wie früher Unterrichtsfolien erstellt worden sind für den Overhead-Projektor. Das ist dann quasi für sein Lehramt, um das auszuüben, fertigt er diese Materialien an und stellt sie halt der Allgemeinheit oder seiner Schule zur Verfügung. Etwas anderes ist es, wenn er daraus jetzt auch ein Buch kreiert und sagt, das stelle ich jetzt mal in meiner Buchhandlung vor, die können da vielleicht 10, 20 Stück verkaufen oder inseriere das in pädagogischen Fachzeitschriften und veräußere hier Unterrichtshilfen von mir, das ist natürlich dann dienstrechtlich wieder relevant, weil er einen Nebentätigkeitsantrag stellen müsste, weil es dann in die Autorenschaft mündet als Privatperson, der aber hier wirtschaftlich aktiv wird. Da gibt es immer noch das Dienstrecht, das sagt, dann muss man bei solchen Betätigungen eine Nebentätigkeitstätigkeit beantragen so, und sich das genehmigen lassen.
Also unproblematisch, Thomas, ist es auch so? Ich dachte, da gab es...
Ich kann mich jetzt erstmal nur anschließen. Die spannende Frage ist eigentlich nicht eher, kann das jetzt aktiv erstmal selber tun? Das ist, glaube ich, in den wenigsten Landkreisen, Bundesländern wirklich konkret geregelt. Die Frage ist vielmehr, was passiert, wenn er einen Fehler macht? Also was passiert, wenn irgendein Bild vom Cornelissen-Verlag verwendet wurde und der Cornelissen-Verlag sagt, okay, egal wer das jetzt macht, meistens machen es die Fotografen tatsächlich, die dann hingehen und sagen, hier ist die Lizenz zum Beispiel nicht ordentlich angegeben worden oder ist gar keine Lizenz angegeben worden, ich mahne den jetzt erstmal ab. Und mir ist nur ein Fall bekannt, dass das passiert ist tatsächlich, ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Vielleicht war es in NRW, aber es war, glaube ich, so, dass der Schulträger dann dafür eingestanden ist. Aber ich glaube, dafür gibt es nirgendwo eine Regel. Ich würde mich auf jeden Fall nicht darauf verlassen, dass das passiert.
Das Problem des Schulträgers ist, es mag in der Schule passiert sein, aber der Schulträger wird immer wieder sagen, das ist ja hier der Lehrer gewesen, der den Urheberrechtsverstoß begangen hat und der Lehrer ist bei uns immer noch Landesbediensteter, entweder Angestellter oder Beamter und damit ist das Land in der Haftung.
Okay. Also, aber das tangiert so ein Thema, was ich auch bei den Studenten, aber auch anderen Lehrern feststelle, ist einfach eine rechtliche Unsicherheit. Und dann sagst du lieber, bevor ich es nicht genau weiß, mache ich es lieber nicht und schiebe es in meine Schublade und verwende es nächstes Jahr wieder. Also ein Problem. Wir sind noch von einem Thema so ein bisschen weggekommen. Ich wollte Thomas Haubner zumindest nicht mehr, also jetzt die Verlagsebene verlassen, auch die bildungspolitische, sondern mal jemand nicht als Start-up oder Tutori, sondern als jemand, der schon lange in dieser OER-Community unterwegs ist. Der Verlag hatte gesagt, okay, so eine öffentliche Ausschreibung, das kann ich mir vorstellen, dass so, also Wettbewerb, Vielfalt, hier kam jetzt eher, wir gucken, also wir haben nicht so eine konkrete Strategie, das soll sich organisch entwickeln, zitiere ich mal. Wie würde denn das die Community sehen? Also was gibt es da für Vorstellungen oder was ist da präferiert, wie das weitergehen soll?
Also da gibt es natürlich auch die Hardliner und die nicht so Hardliner. Und die Hardliner würden natürlich sagen, wir wollen alles OER machen und wir wollen vor allen Dingen, dass das Steuergelder dafür verwendet werden, um offene Inhalte zu produzieren. Und warum wird Steuergeld dafür verwendet, um sozusagen geschlossene Inhalte zu finanzieren? Da gibt es einige auch Vertreter, die tatsächlich auch ein gutes Gehör haben tatsächlich. Und das Argument hat einiges. Ja? Weil natürlich sind Amtstexte zum Beispiel, Amtstexte sind laut Urheberrecht immer frei, die sind gemeinfrei. Da muss man wiederum schauen, wann nicht mehr, wann ist sozusagen eine Website von der Stadt Leipzig gemeinfrei, ist sie faktisch nicht, da gibt es einen Urheber und so weiter und so fort. Und warum ist das so? Warum macht man da keine öffentliche Lizenz dran? Weil das ist ja keine offene Lizenz dran, weil es ist ja eigentlich gefördert von Steuergeld. So, das ist die eine Richtung, die man da grob kristallisieren kann. Und es ist natürlich auch so, wenn es jetzt darum geht, wie überhaupt geht die OER-Strategie weiter, dass das da jede einzelne Institution, die OER macht, denken wir mal jetzt an die Zentrale für Unterrichtsmedien, denken wir an Serlo, denken wir an uns, die haben alle ihre eigenen Vorstellungen dafür, wie sie selbst weitermachen. Und de facto wird das, was in OER passiert, erstmal eine Mixtur sein aus den Interessen der Einzelpersonen, vielleicht auch dem Bündnis für freie Bildung, was ich jetzt kürzlich geformt hatte, wo auch Wikimedia zum Beispiel dabei ist, die noch am meisten Lobbyarbeit, glaube ich, machen für freie Lizenzen tatsächlich. Und die OER-Vertreter selbst sind da eigentlich recht entspannt so, weil die natürlich auch den Mehrwert hinter Verlagsmaterial sehen und den Mehrwert hinter den Sinn hinter einem Geschäftsmodell zu sagen, wir machen das nicht frei, weil es auch gar nicht geht. Ja? Weil man kann halt ein OER-Lehrbuch nur einmal verkaufen. Dann ist es faktisch geleakt und jeder andere kann es nehmen und kopieren, ohne dafür zu bezahlen. Und wir wissen, dass wenn sich das einmal eingespielt hat und wenn einmal klar ist, okay, hier muss man noch einmal für bezahlen, dann wird es natürlich auch in die Runde getragen. Ne? Und ist ja auch richtig so, weil darum geht es ja bei der Lizenz. Das heißt, die Community hat da keine konkrete Richtung. Die schwappt da in jede Richtung und es gibt halt verschiedene harte Positionen sozusagen. Ich denke, es wird sich vor allen Dingen daran sozusagen kristallisieren, gibt es eine öffentliche Förderung für OER oder eben nicht? Und wie sieht die aus? Und da wird ein Verlag sinnhafterweise sagen, naja, wenn das eine große öffentliche Förderung ist und wir jetzt Angst haben müssen, dass diese Vielfalt gefährdet ist, dann werden wir natürlich hier auch rein lobbyieren, um das zu verhindern. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht recht gering, weil wir haben immer noch den Föderalismus, wir haben immer noch 16 Bundesländer, die machen alle komplett ihren eigenen Stiefel bisher. Mal gucken, was jetzt mit der neuen KMK-Strategie kommt. Vielleicht gibt es da in irgendeiner Weise eine Kooperation. Der Bund versucht da stärker reinzugehen, aber solange, wie es da sozusagen dort nicht was Gemeinsames gibt, was übrigens auch die OER-Community nicht unterstützt, weil das sind ja große, die sind ja sehr liberal, die wollen, dass eine Pluralität, eine Heterogenität von Material da ist, damit man auch hingehen kann und die Kompetenz des Einzelnen anhand des Materials fördern kann und dann auch wieder neue Dinge entstehen und die Kreativität einfach auch damit gestehen werden kann. Ne? Die Forderung, eine zentrale Plattform zu schaffen, die kommt eher selten mittlerweile noch. Die hat man ganz am Anfang von der Diskussion, aber mittlerweile ist es wirklich sehr, wir müssen die vernetzen, die da sind. Ja? Wir müssen die Initiativen, die da sind, die Tools, die da sind, die Schnittstellen, die da sind, wir müssen die zusammenbringen und das ist eigentlich der Auftrag jetzt und das ist auch die Aufgabe, die man da immer wieder ans BMBF heranträgt. Stellt doch bitte, wenn dann Gelder zur Verfügung, dass wir Schnittstellen bauen können und die ganzen Lizenzen rüber und überschieben können, dass es vereinheitlichte Sachgebietssystematiken gibt und so weiter und so fort. Das wäre sozusagen es ist eigentlich so die größte Forderung, die ich da heraushöre.
Okay, also wenn man dann auch zurückblickt, 2015 war, glaube ich, das Jahr, wo das BMBF das erste Mal richtig Druck gemacht hat, auch im Sinne dieser Vernetzung. Ich glaube, 2015 wurde auch das erste Mal ein Bundeshaushalt Mittel für OER eingestellt, das waren 2 Millionen. Wenn man jetzt mal, wir sind noch fast am Ende, weiterguckt, 10 Jahre danach, 2025, wäre ja das dann, dieses Verhältnis OER-Schulbuch, vielleicht ganz kurz ein Abschlussstatement, wie sehen Sie das, 2025? Herr Schulz.
Also vom Verhältnis her kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht tatsächlich eher orientiert an dem, was in Norwegen ist, vielleicht 10-20% in Summe Investitionssummen oder festgelegt wurden, die dann auch in OER letztlich investiert werden und da auch ja eine Umsetzung erfahren.
Herr Pafra?
Also OER stehen im Wettbewerb mit den etablierten Schulbuchverlagen. Die Fachkonferenz, die wählt aus, welche Medien sie verwendet für das nächste Schuljahr. Und dann können wir auch investieren mit unserem Lernmitteletat in das Produkt eines OER-Verlages oder einer Gruppierung, die bestimmte Medien zusammenstellen für ein bestimmtes Fach. Das kann man bisher aber auch schon. Das können wir bisher, also jetzt auch schon.
Ich habe ja nach der Vision gefragt, 2025, also nach dem, was man noch nicht kann. 2025 eine Vision. Ganz kurz.
Ach so, eine Vision. Die völlige Vernetzung der Klassenräume, was ja ein großes Problem darstellt. Weil wenn ein Klassenverband gemeinsam ins Internet gehen, dann bricht alles zusammen. Das heißt, man braucht ein stabiles Netz, damit auch die Technik Spaß macht und nicht zum Hindernis wird.
Okay, also Vision, bessere Ausstattung von Schulen als Grundlage. Thomas, du hast jetzt nur noch zwei Hashtags für deine Vision.
Danke. Das macht es natürlich nicht länger und kürzer. Natürlich stelle ich mir vor, dass sich das weiter etabliert und sozusagen das klassische Modell neben den neueren Modellen koexistiert. Und was ich mir persönlich vor allen Dingen wünsche, ist, dass halt das trojanische Pferd, was OER ja für Urheberrecht ist, nämlich das Verständnis für Schüler und für Lehrer nachzuvollziehen, was Urheberrecht macht und wo meine Möglichkeiten und wo nicht meine Möglichkeiten liegen, dass das stärker in die Schulen kommt und sozusagen auch ganz allmählich dieses Rechtsverständnis, was da mittransportiert werden kann und damit auch verbunden die Chancen, kreativ zu sein tatsächlich, dass das mit weiter reingetragen wird und einfach die Kompetenz da auf allen Seiten gestärkt wird. Das wäre so meine Hoffnung. Und ich hoffe, dass wir 2025 da schon wesentlich weiter sind. Hoffe ich.
Okay, und dann abschließend würde ich das nochmal unterstützen. Also meine Hoffnung 2025 wäre eigentlich, es wurde jetzt noch nicht so genannt, dass es OER auch ein trojanisches Pferd ist für so eine Kultur des Teilens. Also dass auch Lehrer, die ja nicht so dafür berühmt sind, dass sie gern ihre Materialien mit anderen teilen, sondern jeder macht das gern für sich, sondern dass wir einfach OER dafür benutzen, auch so ein gemeinsames Bildungsverständnis, Teilen von Materialien, dass das dafür das trojanische Pferd sein könnte. Vielen Dank an die Teilnehmer. Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.